Brigitte, du bist ja schon ein bisschen länger als ich im Journalismus. Was ist die grösste Veränderung in der Justizberichterstattung in diesen Jahrzehnten, die du kannst überblicken kannst?
Die allergrößte ist, dass wir immer weniger Zeit haben als Journalistinnen. Das ist sehr traurig, aber ich merke gleichzeitig auch, dass nicht nur wir in der Medienbranche immer weniger Zeit haben, sondern auch die Justiz hat immer weniger Zeit und nimmt sich immer weniger Zeit, um ihre Fälle aufzuarbeiten.
Alles geht schneller.
Traurig, alles geht viel zu schnell.
Willkommen bei «Der dritten Gewalt», einem Justiz-Podcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist wie immer die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir wollen die Justizberichterstattung von der Republik weiter verbessern. Und zu dieser Justizberichterstattung gehört auch die dritte Gewalt. Mit nur 5 Minuten Aufwand könnt ihr uns dabei helfen. Macht anonym mit bei unserer Umfrage auf republik.ch/umfrage. Da könnt ihr uns eure Meinung sagen zu dem Podcast oder zu der Justizberichterstattung von der Republik generell. So, jetzt aber. Brigitte, wir haben in der dritten Gewalt schon mal über deinen allerersten Gerichtsfall geredet. Die Folge heisst «Der Rennfahrer und die junge Gerichtsreporterin». Heute reisen wir auch wieder in die Vergangenheit, aber nicht ganz so weit zurück, sondern bis ins Jahr 2005. Ich bin damals noch in die Schule gegangen. Wir befinden uns in einer Welt vor der Erfindung vom iPhone. Was hast du damals gemacht in diesem Jahr?
Ich war dort schon Gerichtsberichterstatterin, nicht mehr ganz so jung wie zu Walter Bruns Zeiten, aber noch immer eher jung oder jünger als heute. Und vor allem ja, bin ich dort in ganz anderen Gerichten gesessen, die es heute leider nicht mehr gibt.
Der Walter Brun, das ist der Rennfahrer, den wir in der früheren Folge darüber geschwätzt haben. Wir reden heute über so einen Gerichtsfall aus dieser Zeit. Es klingt in dem Text, den du damals geschrieben hast, einiges recht fremd. Es fängt schon beim Namen an. Also genau, ein Gericht, das es nicht mehr gibt, hast du gesagt. Und zwar geht es um das Geschworenengericht in Zürich. Was ist das?
Das kennen vermutlich viele Leute aus Film und Fernsehen. Das war eine Gerichtsinstanz, die es übrigens nur in einzelnen Kantonen gegeben hat, nicht flächendeckend in der ganzen Schweiz. Aber da war es besonders gewesen, dass nicht nur BerufsrichterInnen über einen Fall entschieden haben, sondern auch noch eine Gruppe von Laien, die sozusagen die Bevölkerung repräsentiert haben. Am Geschworenengericht Zürich sind das 9 Leute gsi, die auf der Geschworenenbank gesessen sind und den Prozess mitverfolgt haben und dann auch mitentschieden haben.
Über was für Fälle haben die geurteilt?
Da ist es nur um schwerste Kriminalität gegangen. Also jetzt nicht um so kleine Einbrecher oder Diebstähle. Und was noch wichtig ist, man ist nur vor das Geschworenengericht gekommen, wenn man den Sachverhalt nicht eingestanden hat. Also wenn man mit einem Vorwurf konfrontiert worden ist von der Staatsanwaltschaft und gesagt hat, das habe ich nicht gemacht, das bin ich nicht gewesen, ich bin unschuldig, dann ist man damals noch vor das Geschworenengericht gekommen.
Mhm. Also nehme ich mal mit in die Zeit, wenn ich jetzt 2005 in den Gerichtssaal gelaufen wäre. Was hätte ich denn gesehen?
Ja, das ist mega spannend gewesen und wirklich filmreif. Also wenn ich mir das jetzt im Nachhinein vorstelle, sind viel mehr Leute anwesend gewesen als heute an einem Strafprozess. Ich habe in Erinnerung, dass so zur Rechten, auf der rechten Seite hat so mehrere Bänke gehabt, wo die 9 Geschworenen gesessen sind. Dann hat es eine weitere Richterbank gegeben, wo BerufsrichterInnen Platz genommen haben, mit einem Gerichtspräsident. Das sind, glaube ich, immer Männer gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und 2 Beisitzer und der Gerichtsschreiber. Dann meistens auch recht viel Publikum, weil das doch noch die Öffentlichkeit interessiert hat. Und was auch anders war als bei anderen Fällen, sind bei diesen Geschworenenprozessen eine ganze Reihe von Expertinnen, Zeugen aufmarschiert, die alle ihre Aussagen gemacht haben. Man hat Videos gezeigt, Dias, Filmaufnahmen. Also man hat wirklich den ganzen Prozessstoff in diesem Gerichtssaal produziert. Und das ist doch massiv anders als heute in einem Strafprozess. Und es hat auch alles viel länger gedauert. Also das sind Prozesse, die zum Teil mehrere Wochen lang gedauert haben, bis dann endlich das Urteil gefällt worden ist. Mhm.
Also es hat immer beides gegeben. Es hat die Geschworenen gegeben, die LaienrichterInnen und die BerufsrichterInnen. Wie das genau funktioniert hat, über das reden wir dann noch im Detail. Mich würde jetzt zuerst wundern, der Fall, wo wir heute darüber reden. Wer ist dort involviert gewesen?
Da geht es um zwei Frauen. Es gibt eine angeklagte Frau. Das ist eine 60-jährige Frau, die aus der Türkei stammt. Und ihr Opfer, oder sagen wir, ihr mutmaßlicher Opfer, ist eine leicht jüngere Frau. Zum Prozesszeitpunkt war sie 56 Jahre alt, stammt aus Venezuela. Beide Frauen haben Schweizer Kuraten, was ihren Aufenthalt auch ermöglicht hat in der Schweiz. Und beides sind Berufskolleginnen gewesen. Sie sind beide seit vielen Jahren in der Sexarbeit tätig gewesen und haben im Langstrassenquartier gearbeitet. Und dort ist dann auch zu einem Zwischenfall gekommen, der zu dem geschworenen Prozess geführt hat.
Mhm. Also in der Gegend, gerade hier bei uns vor dem Studio. Was ist denn passiert, was sie vor Gericht geführt hat?
Das Ganze hat sich in der Lugano Bar abgespielt. Das ist wirklich in unserer unmittelbaren Nähe. Da laufen wir, die gibt's heute noch. Da laufen wir eigentlich quasi jeden Tag dran vorbei. Es gibt auch immer mal wieder das ein oder das andere Drama. Also das, was wir jetzt heute darüber reden, ist nicht das erste und nicht das letzte. Es ist eine ziemlich tragische, traurige Geschichte. Die beiden Sexarbeiterinnen sind in dieser Lugano-Bar aufeinander gestossen. Die haben sich schon lange gekannt. Die sind schon lange im Beruf tätig gewesen, seit Jahrzehnten. Sie haben dann gesagt, sie seien nicht unbedingt dicke Freundinnen gewesen, aber man hat sich gegenseitig respektiert. Und das Interessante ist, die sind eigentlich aus ganz unterschiedlichen Gründen in der Lugano-Bar aufeinander gestossen. Die eine Frau, die ältere, die als Angeklagte am Prozess teilgenommen hat, die ist schon seit vielen Stunden an ihrer Arbeit gewesen. Die hat so den Arbeitstag ausplemperlen lassen in den frühen Morgenstunden und hat sich in der Lugano-Bar noch ein paar Küppli genehmigt, so quasi zum den Tag beenden. Und die jüngere Frau, die geschädigt ist an diesem Prozess, die ist gerade frisch aufgestanden, die hat ihren Arbeitstag quasi gestartet und sie hat ihren Tag damit angefangen, dass sie die Lugano-Bar ist und ein paar doppelte Whisky getrunken haben. Also die eine hat gerade aufgehört zu arbeiten, die andere hat gerade angefangen zu arbeiten. Und so haben sie sich beide in der Lugano-Bar getroffen. Und was unbestritten ist, sagen beide, es ist zu einem Streit gekommen zwischen diesen beiden Frauen. Und im Laufe dem Streit sind sie zu Boden gegangen, sind am Boden gefallen. Und am Schluss vom Streit hat die junge Frau ein zerstochenes Auge gehabt. Sie ist am rechten Auge derart schwer verletzt worden, dass sie nur noch 5% Sehkraft gehabt hat nach dem Zwischenfall.
Wie ist das denn abgelaufen mit dem Streit? Also wie ist es zu dieser Auseinandersetzung gekommen?
Da tun die beiden Frauen komplett unterschiedliche Aussagen machen. Die Frau, die mit dieser massiven Augenverletzung davor ist, also das Opfer, die junge Frau, die sagt, dass im Laufe des Streits, den sie hatten, ihre Kontrahentin ein Glas genommen hat, das an den Bartheke zerschlagen hat und ihr gezielt mit dem zerschlagenen Glas ins Auge hineingestochen hat. Also quasi ihr Auge ausgestochen hat. Hm. Die angeklagte ältere Frau schildert das ganz anders. Sie sagt ja, sie hätte die tätliche Auseinandersetzung gehabt, also nicht nur verbal, sondern auch tätlich. Sie sind irgendwann zu Boden gegangen, beide. Und im Laufe dem Gerangel am Boden muss sich die jüngere Frau einfach mit einer Scherbe am Boden am Auge verletzt haben. Also sie hat sicher nicht extra ein Glas zerschlagen und mit dem Glas ihr ins Auge gestochen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen gegen den Vorwurf.
Also unstrittig ist die Verletzung, die schwer ist. Unstrittig ist die Schlägerei. Wie ist es zu dieser gekommen?
Sie sind in die Haare gegangen. Sie haben beide nicht mehr recht können sagen, warum, was der Grund war. Ich stelle mir vor, ich meine, die eine Frau war total übermüdet gewesen, die hat die ganze Nacht geschafft. Die andere Frau, die jüngere, ist erst gerade aufgestanden, hat sich aber gerade als erstes zwei Whisky hintergekippt. Und eben, sie haben beide schon gesagt, das haben sie immer betont, sie seien nicht Freundinnen gewesen. Also, man hat sich gegenseitig respektiert, man hat gewusst, man hat den gleichen Beruf, aber sie müssen sich nicht besonders nahe gestanden sein. sie haben beide, und das ist sehr interessant in dem Fall, auch geschildert, wie schwierig das ist, ihren Beruf. Das ist jetzt für uns Zuschauerinnen wirklich eindrücklich gewesen, das zu hören. Sie haben offen und ehrlich gesagt, dass für sie als ältere Frauen, dass es praktisch unmöglich ist, auf der Straße, auf dem Strassenstrich noch freier zu finden. Dass die Konkurrenz von den jungen Frauen derart stark ist, dass sie eigentlich chancenlos sind. Und darum haben sie auch probiert, eher mit Stammfreier zu arbeiten, haben eher im Umfeld von der Lugano Bar noch Männer gefunden, die sich mit ihnen eingelassen haben. Und das ist auch sicher eine gewisse Konkurrenzsituation gewesen. Es ist ein Druck da gewesen, ein finanzieller Druck. Es ist beiden nicht gut gegangen, finanziell. Und ja, da wird es ein das andere ergeben haben. Für mich ist es gut nachvollziehbar, dass ja, dass in dieser Stimmung, dass man sich da in die Haare geratet, im wahrsten Sinn vom Wort. Das passiert bis heute noch. Das haben
mit Existenzsorgen, die da mitgespielt haben.
Ja, und auch der Druck, vielleicht auch Neid, Anspannung. Und das erlebe ich mir auch heute noch bei der Republik. Also wenn wir rauslaufen aus unserem Redaktionsgebäude und die Langstrasse auf und ab läuft, dann merken wir, ja, unter welcher Anspannung die Frauen leiden. Ich sehe auch bis heute noch oft den Streit zwischen den Frauen oder auch mit Frauen und Männern. Das ist ein Gewerbe, wo es rauch zu und her geht und wo man auch ab und zu leider Fälle haben, wo vor Gericht landet, wie jetzt der.
Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung von dieser älteren Sexarbeiterin. Was fordert sie genau?
Ja, das ist auch etwas, was es heute nicht mehr gibt, was ich ein bisschen vermisse, ehrlich gesagt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Zuchthausstrafe von 2,5 Jahren.
Du vermisst Zuchthaus?
Ja, ich habe so gerne Titel gesetzt, wo Zuchthaus drin steht, weil das tönt so streng. Da können sich die meisten etwas darunter vorstellen. Man stellt sich so eine üble, schlimme Unterkunft vor, wo nur die schlimmsten Straftäterinnen untergebracht werden. Und früher haben wir das tatsächlich unterschied, dass die langen, harten Freiheitsstrafen, haben wir gesagt, das ist Zuchthaus. Der Witz ist...
Also Gefängnis hat es auch noch gerne betragen.
Es hat noch auf der freie Gefängnisstrafe gegeben, aber okay. Ich meine, die Strafen, die können beide in der gleichen Anstalt vollzogen werden. Es hat nicht Institutionen gegeben, wo man gesagt hat, das ist jetzt ein Zuchthaus oder das ist nur ein Gefängnis. Aber man hat mit dem doch nochmal betonen, vom Gesetz her, dass das etwas ganz, ganz schlimm ist. Und ja.
Für mich tun es vor allem ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Es ist komplett aus der Zeit gefallen. Ich vermisse es trotzdem.
Wie funktioniert das jetzt mit den Geschworenen? Also es ist ein Geschworenenprozess, das heisst, es hat die 9 Laienleute, die dabei sind. Was haben die für eine Aufgabe?
Das sind ganz normale Richterinnen und Richter. Also die haben nicht weniger Kompetenzen und Befugnis als Berufsrichterinnen. Und das hat im Kanton Zürich hat das so ausgesehen, dass es ein kantonales Register gegeben hat, wo man sich als Bürgerin oder Bürger können melden, wenn man Interesse daran hat, Geschworene zu werden. Und weil das halt eine sehr zeitaufwendige Sache ist, ich habe das gesagt, dass wenn man Pech hat, ist man für einen Prozess zuständig, der mehrere Wochen dauert. Und das hat halt dann dazu geführt, dass sich sehr oft pensionierte Menschen gemeldet haben als potenzielle Geschworene. Also ich bin als junge Journalistin schon an Geschworenenprozessen gesessen, wo es wirklich nur lauter ziemlich betagte Menschen gehabt auf dieser Geschworenenbank und nicht selten auch lauter Männer. Vielleicht ist da mal eins noch eine Frau drin gesessen.
Also man hat sich freiwillig können melden. Die Voraussetzung war, dass man stimmberechtigt ist in der Schweiz und sonst hat es keine Voraussetzungen gegeben?
Nein, gar nicht. Und das war auch die Absicht gewesen. Die Geschworenen, die 9 Menschen, die am Schluss auf der Geschworenenbank gesessen sind, eben die sollen das Volk repräsentieren. Und das sind Landwirt gsi, Bäuerinnen gsi, pensionierte Metzgermeister gsi, also wirklich querbeet durch die Bevölkerung gegangen. Mit dieser Einschränkung, dass man schon gemerkt hat, dass Leute im Pensionsalter sich eher gemeldet haben als berufstätige Menschen.
du hast gesagt, das sind eigentlich normale Richterinnen und Richter gewesen. Das heisst, die können Fragen stellen oder haben die vor allem zugelassen?
Die hätten Fragen stellen. Vielleicht noch schnell, wie wir zu diesen 9 gekommen sind, die am Schluss auf der Bank sind. Die sind ausgelost worden. Das finde ich noch wichtig, weil das sieht man ja in den Fernsehfilmen nie genau. Oder manchmal wird es angedeutet, wie das überhaupt stand kommt. Was sind die 9, die am Schluss mitrichten dürfen? Die werden ausgelost. Und was spannend war bei der Zürcher Regelung, da hat jede Partei, also von Seite Anklägerin, von Seite Beschuldigte, Verteidigung, die haben dürfen 4 Geschworene ablehnen, ohne dass sie müssen Gründe angeben müssen. Also es ist ein viel grösserer Topf mal ausgelost worden an Menschen, die sich potenziell zur Verfügung stellen. Dann hat jede Seite dürfen Menschen ablehnen. Am Schluss haben sie einfach 9 sein, die am Prozess teilnehmen. Und die sind dann eben auf ihrer Richterbank gesessen. Sie haben eine kurze Einführung gehabt, was den Ablauf betrifft vom Prozess. Aber, und das ist ganz wichtig, sie haben keine Aktenkenntnis gehabt. Bei einem geschworenen Prozess hat nur der Gerichtspräsident und der Gerichtsschreiber haben die Akten gekannt. Die beiden Berufsrichter, die auch noch Beisitzer waren, haben es auch nicht gekannt. Das heisst, man musste an dem Prozess im Gerichtssaal jedes einzelne Beweismittel erklären, erläutern, produzieren, sagt man. Und darum, jeder Bericht, der gemacht worden ist, jede Untersuchung, jede Expertise ist im Gerichtssaal vorgestellt worden. Sonst hätten die Geschworenen ja gar nicht können entscheiden. Es hat ihnen an der Grundlage gefehlt. Und es ist wirklich die Idee gewesen, dass sie auch nachhaken und Fragen stellen, wie alle Richterinnen und Richter auch. Das haben sie sehr unterschiedlich gemacht. Ich habe immer ein bisschen, wenn ich im Saal gesessen bin, ein bisschen übergeschillt zu den Geschworenen, weil es mich wundert, wie reagieren die jetzt auf das, was sie gehört im Saal. Es hat nicht selten Geschworene gegeben, die eingeschlafen sind bei langen Ausführungen. Was mich immer erstaunt hat, ist, dass nicht alle Notizen gemacht haben. Und das konnte ich nie richtig nachvollziehen, wenn man so, auch nur schon tagelang, an einem mehrtägigen Prozess ist, auch denkt, wie kann man am Schluss ein Urteil fällen, wenn man sich keine Notizen macht. Also ich könnte das nicht, ich finde es anspruchsvoll. Und was Fragestellen betrifft, ist es schon sehr unterschiedlich gewesen. Also ich habe geschworenen Prozess erlebt, wo fast nie eine Frage kam von der geschworenen Bank. Ich glaube, viele Leute, die dort gesessen sind, sind auch so ein bisschen beeindruckt gewesen, ein bisschen eingeschüchtert, vielleicht von dem strengen Prozedere. Ich glaube, sie haben schon aufmerksam zugelassen, aber sie haben es vielleicht nicht gewagt, sich noch direkt mit Fragen einzumischen.
Sie haben dann müssen entscheiden, ob jemand schuldig gesprochen wird oder nicht. Wenn ich jetzt für mich so rechne, 9 Geschworene, 2 Berufsrichter und Gerichtspräsident, es gibt zusammen 12 Leute. Was passiert, wenn unentschieden ist?
Es ist in der damaligen kantonalen Strafprozessordnung ist das Prozedere von der geheimen Urteilsberatung detailliert geregelt gewesen. Und ich habe nachgelesen im alten Gesetz, dass es für die Frage, ob jemand schuldig soll gesprochen werden oder unschuldig, dass es wie eine qualifizierte Mehrheit gebraucht hat. Es hat mindestens 8 Stimmen gebraucht für Schuld oder Unschuld. Und interessanterweise hat es dann aber, wenn es um Strafmaß gegangen ist, also wenn man gesagt hat, okay, jemand ist schuldig.
Da haben die auch mitgetreten, die Geschworenen.
Ja, anders als vielleicht bei gewissen amerikanischen Filmen haben die Zürcher Geschworene auch darüber bestimmt, ja, und was für Strafe kommt jetzt die Person über. Und dort hat es einfacher mehr dann gelangt. Und ich habe, ehrlich gesagt, in dieser langen Zeit, wo ich auch am Geschworenengericht war, ich habe jetzt noch nie von einer Pattsituation gehört. Aber, das muss man auch sagen, die Urteilsberatungen sind geheim gewesen. Also die haben sich zurückgezogen in einen Nebenraum. Man hätte in der Regel so eine ungefähre Angabe bekommen, wenn das Urteil eröffnet werden kann. Das ist vielleicht am nächsten Tag gewesen. Das hat vielleicht 2 Tage gedauert, je nach Komplexität vom Fall. Aber da hat man, wie man das auch aus dem Film kennt, müssen warten. Aber wir sind zum Glück haben wir nicht müssen im Gerichtssaal sitzen und warten, bis die Geschworenen wieder rauskommen, sondern das sind dann wie Termine, die uns mitgeteilt worden sind. Und ich wäre wahnsinnig gerne mal dabei gewesen bei so einer geheimen Urteilsberatung.
Das glaube ich. Heute gibt es das geschworene Gericht Zürich ja nicht mehr. Einige Jahre nach dem Fall, im Jahr 2011, ist es abgeschafft worden. Wie ist das abgelaufen?
Ja, leider ist der Todesstoss für das Geschworenengericht die erste eidgenössische Strafprozessordnung. Die hat neue, einheitliche Regeln für die ganze Schweiz gebracht. Und die Regeln...
Das hat es vorher noch nicht gegeben. Also jeder Kanton hat eine eigene Regel gehabt.
Es war die Hölle, wenn man damals Jus studiert hat. Es hat über 20 kantonale Strafprozessordnungen gegeben. Jede hat so ihre Eigenheiten gehabt. Aber seit dann eben 2011 die erste schweizweite Regelung in Kraft getreten ist, hat es unter anderem geheissen, dass man muss auch für Straffälle kantonal immer zwei Instanzen haben. Und das ist zum Beispiel beim Geschworenengericht nicht der Fall gewesen. Also schwerste Kriminalität hat auf kantonaler Ebene nur das Geschworenengericht entschieden und dann hat man noch direkt ans Bundesgericht können. Aber das ist nicht mehr gegangen. Das hat die Schweizerische Strafprozessordnung auch nicht mehr anerkannt. Dann hat es auch noch das Problem gehabt mit der Aktenkenntnis. Es ist geregelt worden, dass das Gericht muss Aktenkenntnis haben, und zwar das Ganze. Und das ist beim Geschworenengericht ja auch nicht der Fall gewesen. Die 9 Geschworenen haben die Akten nicht gekannt. Die beiden BerufsrichterInnen, die Beisitzer gewesen sind, haben die Akten nicht gekannt. Und im Kanton Zürich hat man gefunden, man will jetzt auch nicht Sonderregelungen schaffen, um das doch noch zu ermöglichen. Also, das Geschworenengericht hat eigentlich wie keine Lobby gehabt. Man hat generell gefunden, es ist sehr eine teure Angelegenheit, es ist sehr zeitaufwendig und irgendwie hat man sich das auch nicht mehr leisten wollen. Wenn man jetzt noch von dem Geschworenengericht redet, das Zürcher Geschworenengericht ist ausgerechnet an seinem 160. Geburtstag, also in dem Jahr, wo es 160 Jahre alt wurde, hat man es begraben. Also Geburtstagsfeier ist dann auch die Abschiedsfeier gewesen. Und im Kanton Tessin, das ist der einzige Kanton, wo man sich eine Ausnahme erlaubt hat. Dort ist irgendwie die Zustimmung oder auch die Zufriedenheit mit dem Geschworenengericht so gross gewesen, dass man auf kantonaler Ebene Sonderregeln geschaffen hat. Und das hat es erlaubt, dass wir bis heute im Tessin ein Geschworenengericht haben. Und dass die Idee hat sich in Zürich einfach nicht durchgesetzt. Was ich sehr bedauere, muss ich sagen, jetzt aus journalistischer Sicht.
Mhm. In vielen anderen oder in allen anderen Kantonen hat es das dann nicht mehr gegeben. Es hat es aber auch vorher nicht in allen Kantonen gegeben.
Nein.
Also ich höre raus, Brigitte, du traust dem Geschworenengericht ein bisschen nach. Was sind die Gründe, wieso das zu vermissen ist?
Ich habe seither eigentlich fast nie mehr erlebt, dass man einen Fall derart gut nachvollziehen kann. Das gibt es eigentlich nur noch, wenn ich an einen Militärstrafprozess gehe, wo wir auch schon mehrfach darüber berichtet haben im Podcast. Auch dort gilt bei der ersten Instanz noch das Unmittelbarkeitsprinzip. Es funktioniert eigentlich recht ähnlich wie das frühere Geschworenengericht.
Also dass alle Beweise nochmal offengelegt wird während dem Prozess?
Müssen erhoben werden, weil ja auch im Militärprozess die beisitzenden 4 MilitärrichterInnen die Akten nicht kennen. Das ist die gleiche Ausgangslage. Und ich habe gemerkt, als Journalistin, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und von der Arbeitgeberin auch die Zeit überkommt, dass man tagelang, vielleicht sogar wochenlang, einen Prozess mitverfolgen, dass man einen Fall wirklich versteht, dass man jedes Beweismittel gesehen und gehört hat und sich dann ein Bild machen kann. Und das ist heute bei diesen schnellen Prozessen fast nicht möglich. Und dann merke ich heute, dass wir im Gerichtssaal eigentlich nur noch die Spitze vom Eisberg mitbekommen. Und all die Unterlagen und Dokumente, die während der Untersuchung erhoben worden sind, die kenne ich mir nicht. Also ich habe mich als Journalistin immer sehr wohl gefühlt, wie ich das Gefühl hatte, ich habe mal alles gesehen, alles gehört und da kann man viel seriöser und auch ja, profunder darüber berichten. Das ist aber nur der eine Aspekt. Und das andere, was ich immer wieder gehört habe, ist, das haben mir auch ehemalige Gerichtspräsidenten erzählt, dass auch wenn ein Mensch nach einem geschworenen Prozess verurteilt worden ist und schuldig gesprochen ist, manchmal zu lange Strafen, schwere Strafen, dass sie die Urteile eigentlich erstaunlich gut haben können akzeptieren, wie sie gemerkt haben, wie viel Mühe sich der Staat nimmt, um den Fall zu klären und wie viele Spuren, dass man nachher gegangen ist. Und die haben das auch als Beschuldigte sind die auf ihren Stühlen gesessen und haben sich das tagelang angehört. Und am Schluss haben sie mit dem können leben, was das Resultat ist. Und ich glaube, das ist heute schwieriger, wenn einfach so kurze Prozesse gemacht wird, aus Effizienzgründen. Weil man ja immer wieder liest, wie sehr die Justizbehörden und vor allem die Strafverfolger überlastet sind, dann tendiert man noch mehr dazu, Prozesse möglichst kurz zu machen. Aber dann werden wie die Urteile nicht mehr verstanden. Und ich glaube, weder von den Beschuldigten, noch von den Opfern, noch von der Bevölkerung. Und das ist mit dem geschworenen Prozess, mit dem umständlichen Prozedere, glaube ich, schon noch anders gewesen.
Haben denn die Geschworenen auch anders geurteilt, als es nachher Berufsgericht gemacht haben?
Es hat einen ehemaligen Geschworenengerichtspräsident gegeben, das habe ich interessant gefunden, der gesagt hat, die Geschworenen hätten eher Mühe gehabt, jemanden schuldig zu sprechen. Also hätten eher im Zweifelsfall dazu tendiert, Freisprüche zu fällen. Aber wenn sie mal sich entschieden haben, jemanden schuldig zu sprechen, dass sie dann eher zu härteren Strafen tendiert haben. Das habe ich noch einen interessanten Befund gefunden.
Mhm. Wir haben jetzt die Geschworenen in unserem Fall von diesen zwei Prostituierten von der Zürcher Langstrasse. Wie haben sie dort entschieden?
Das war für mich ein seltener Fall gewesen, das Urteil, das damals gefällt wurde. Und zwar haben tatsächlich die Geschworenen auf einen Freispruch erkannt. Sie haben in geheimer Beratung, das haben wir nicht gehört, das hat der Gerichtspräsident bei der Urteilseröffnung erklärt, sie sind zum Schluss gekommen, dass man die Vorwürfe, so wie sie in der Anklageschrift stehen, nicht erhärten kann. Dass die Beweise, die vorliegen, nicht hieb- und stichfest zeigen, dass die ältere Frau ihre Widersacherin wirklich mit einem abgebrochenen Glas im Auge so schwer verletzt hat. Das hat sich einfach nicht erhärten lassen. Weder durch diverse Zeugenaussagen, noch durch andere Befunde, medizinische. Das ist einfach am Schluss nicht bewiesen gewesen. Und darum hat das Geschworenengericht auf einen Freispruch erkannt.
Haben sich dort bei der Urteilsverkündigung die Geschworenen auch noch irgendwie geäussert oder hat das alles der Gerichtspräsident übernommen?
Nein, das hat nur der Gerichtspräsident übernommen. Das war der Hans Mattis. Das war übrigens eine bekannte Figur im Zürcher Justizwesen. Er ist später mal noch Bundesrichter geworden, SVP-Bundesrichter. Er hat lange das Geschworenengericht geleitet. Er hat als ein eher harten, strengen Richter gehalten. Aber er hat jetzt dort, bei dem Entscheid, was zu dem Freispruch kam, sehr eine interessante Aussage gemacht.
Was hat er gesagt?
Also er hat eigentlich zwei Sachen gesagt, die ich wichtig finde, die für alle Ewigkeit gelten. Er hat gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe als Gericht, abzuklären, was passiert ist, sondern es ist unsere Aufgabe als Gericht, zu schauen, lässt sich das beweisen, was die Staatsanwaltschaft behauptet, ja oder nein.
Also es geht nicht um die Wahrheit, es geht nur um die Beweisbarkeit.
Sie können nicht die Wahrheit ergründen, sie können nur sagen, das, was in der Anklageschrift steht, lässt sich beweisen, ja oder nein. Das finde ich eine ganz gescheite und wichtige Reduktion. Und in dem Fall von den beiden Sexarbeiterinnen in der Lugano Bar ist der Befund klar gewesen, es lässt sich nicht beweisen. Und dort hat Hans Mattis noch eine zweite wichtige Aussage gemacht, die auch für alle Ewigkeit Gültigkeit hat. Er hat gesagt, bei dem Fall, was jetzt da passiert ist, der Lugano Bar, zeigt sich wieder einmal exemplarisch, wie unzuverlässig Zeugenaussagen sind. Sie haben x Zeugen und Zeuginnen angehört zu dem Streit zwischen den beiden Frauen in der Bar. Und jede und jede hat etwas anderes gesagt, etwas anderes gesehen. Und bei einzelnen Aussagen hat man gemerkt, die können das gar nicht erlebt haben, die können das gar nicht gesehen haben. Die haben das irgendwo gelesen oder gehört, aber es kann nicht die eigene Wahrnehmung sein. Und das habe ich sehr spannend gefunden, dass das der Hans Mattis so klar erläutert hat bei dieser Urteilseröffnung. Was auch noch wichtig ist, übrigens, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das haben wir noch nie erwähnt. Erstens habe ich den Bericht über den Geschworenenfall ja nicht für die Republik geschrieben. Die hat es damals gar noch nicht gegeben, 2005.
Da bin ich noch,
Dann bin ich noch für die NZZ in der Gerichtssaal unterwegs. Und das Zweite ist, weil die Geschworenenfälle immer so lange gedauert haben, sind es meistens mehrere Journalistinnen gewesen, die über einen Fall geschrieben haben. Und bei der Urteilseröffnung konnte ich nicht mehr gehen. Ich habe den Prozess mitverfolgt, aber dort bin ich wahrscheinlich terminlich verhindert gewesen. Und dort ist mein Kollege, mein NZZ-Kollege Tom Felber, reingesessen. Und er hat dann das darüber berichtet. Also alles, was ich jetzt auch über Hans Mattis erzähle, was er bei der Urteilseröffnung berichtet hat, das hat Tom Felber wiedergegeben. Ich habe später mal, das war nicht viel später gewesen, wo Hans Mattis zum Bundesrichter berufen wurde, habe ich mit ihm noch ein Interview geführt, auch für die NZZ, wo es so ein bisschen um seinen Werdegang ging, juristischen Werdegang. Und da haben wir auch über das Geschworenengericht geredet. Und das habe ich noch interessant gefunden. Das ist eigentlich bei allen Gerichtspräsidenten, die mal am Geschworenengericht tätig sind, auch bei Mattis, die haben unglaublich geschwärmt von dieser Zeit am Geschworenengericht und haben mich bestätigt, dass sie das Gefühl haben, es ist nie so, ja, so nachhaltig und gut nachvollziehbar Recht gesprochen worden, wie dort am Geschworenengericht. Und auch seine allgemeinen Aussagen, was jetzt Zeugen betrifft, wie stark man sich auf so Zeugenaussagen verlassen oder was eigentlich die Aufgabe ist vom Gericht und was nicht. Das, ich denke, das ist etwas, was er in seinem weiteren juristischen Weg mitgenommen hat und sind auch Auffassungen, die er als höchster Richter im Land immer wieder mitgenommen hat und auch davon hat können profitieren, dass er die Erfahrung gemacht hat als Richter im Gerichtssaal.
Also auch er trauert dem Gericht ein bisschen nach. Heute haben wir bei uns im Podcast die Erinnerung daran aufleben lassen. Das wäre es gewesen mit unserer Reise in die Vergangenheit. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast. Das wäre es auch gewesen mit uns zwei für den Moment. Wir machen eine kleine Podcast-Pause und übergeben über das Sommers-Mikrofon eine andere kompetente Stimme. Der Podcast geht also weiter. Für 4 Folgen übernimmt unser Produzent, der Basil Koller, mein Part. Und statt der Brigitte redet er mit anderen Gerichtsreporterinnen aus dem Team von der Republik. Bist du eigentlich schon ready, Basil?
Ich fühle mich zwar gut vorbereitet, aber ich sehe auch die grossen Fußstapfen, die vor mir liegen. Ich freue mich sehr, die zumindest probieren auszufüllen.
Das machst du sicher bestens. Ich freue mich also schon sehr auf die Spezialfolge. Mein Name ist Boas Ruh und mich freue, wir hören uns wieder. Schönen Sommer.